Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen bei der Dienstagsausgabe von Zip FM. In der kommenden halben Stunde werden 4 Beiträge von unterschiedlichen Freien Radios zu hören sein. Wir wollen heute Exil-Syrier zu Wort kommen lassen. Sie glauben nicht an die UNO und beäugen mit Sorge ihr Herkunftsland. Des Weiteren schauen wir nach Kolumbien. Hören wir im Zusammenhang mit diesem Land das Wort Gewerkschaft, kommt häufig gleichzeitig der Gedanke an Nestle und die Lebensgefahr derjenigen, die sich dort gewerkschaftlich engagieren. Nun wurde Klage gegen Nestle erhoben. Auf welcher Grundlage und wie der Hintergrund dazu ist, hören wir am Schluss dieser Sendung. Doch beginnen werden wir aus gegebenem Anlass mit dem Gedenken an Fukushima. Ein Jahr ist es her, dass Erdbeben mit gefolgtem Tsunami das Atomkraftwerk Fukushima schwer beschädigten. Bis heute ist es nicht vollkommen unter Kontrolle. Der Unfall im Atomkraftwerk hat vieles beeinflusst. Ob nun die Politik in Deutschland, auf dieser Grundlage wurde ja der Atomausstieg von Schwarz-Gelb beschlossen. Aber insbesondere das Leben der Menschen, die nahe Fukushima wohnten, ist schwer betroffen. Bis vor einem Jahr wurde 30% des gesamten Strombedarfs von AKWs abgedeckt. Zurzeit laufen von den 54 AKWs nur noch 2. Und auch diese werden wegen Wartungsarbeiten in den kommenden Wochen abgeschaltet. Stromengpässe gab es bisher noch nicht. Zum Gedenken an Fukushima berichten wir von der immer aktiver werdenden Anti-AKW-Bewegung. Genauer, von einer eigentlich kleinen Eisenbahngewerkschaft. Danach schauen wir auf Gundremmingen als ein Beispiel für die Auswirkungen von Fukushima auf Deutschland. Vor einem Jahr, am 11. März, erschütterte ein Erdbeben Japan. Durch das Beben, den darauffolgenden Tsunami und massiv missachteter Sicherheitsrisiken kam es am AKW Fukushima zum Super-GAU. Bis heute dringt von dort hochradioaktive Strahlung nach draußen, verseucht die Umgebung. Auch weit davon entfernte Gebiete sind verstrahlt. Seit einem Jahr versucht der Betreiber TEPCO, das AKW unter Kontrolle zu bekommen und stillzulegen. Laut Schätzungen wird das aber noch rund 40 Jahre dauern. Die früher sehr kleine Anti-Atom-Bewegung in Japan ist seit Fukushima in der Öffentlichkeit präsent und demonstriert lautstark auf den Straßen. Sehr aktiv in der Organisation von Anti-Atom-Protesten ist die kämpferische Gewerkschaft Doro Chiba. Eigentlich eine kleine Eisenbahngewerkschaft östlich von Tokio, doch seit den 70er Jahren aktiv im Kampf gegen Atomkraft. Nobuo Manabe ist Mitglied des Internationalen Arbeiter-Solidaritätskomitees von Doro Chiba. Heike Demmel von Radio Z aus Nürnberg hat mit ihm zum ersten Jahrestag des GAUs gesprochen.
Doro Chiba ist eigentlich ja eine Eisenbahnergewerkschaft. Wie kam es denn zu Ihrem Anti-Atom-Engagement?
Die gewöhnliche, also normale Gewerkschaften in Japan kämpfen nur so ökonomisch, also für ökonomische also Interessen. Aber wir haben gedacht, unsere Gewerkschaft muss auch mit Politik zu tun haben gedacht. In Japan gibt es also große Bewegungen gegen Nuklearwaffen, also 2 Bewegungen. Also einmal also sozialdemokratisch geführt, zum anderen kommunistisch geführt. Und diese beiden also Bewegungen waren und vielleicht jetzt noch sind gegen Nuklearwaffen, aber für die zivile Nutzung der Atomenergie. Aber wir waren und sind dagegen, gegen beides. Das ist unsere Position.
Ihre Gewerkschaft wirft TEPCO, dem Betreiber des AKW Fukushima, ja Versagen beim Katastrophenmanagement vor und auch Desinformation. Wie haben Sie denn das Agieren von TEPCO wahrgenommen?
Also nicht nur TEPCO, sondern auch Elektrokonzerne. Es waren 9 Elektrokonzerne, einschließlich von TEPCO. Also diese Elektrokonzerne, unterstützt von der Regierung, haben die AKW-Politik vorangetrieben. Also das ist, wissen Sie, das ist schon ziemlich selbstmörderisch. Japan ist ein Erdbebenland und Tsunami-Land. Sehr oft, auch jetzt, also erfahren wir Erdbeben und ab und zu mal Tsunami. Und in Japan haben wir 54 AKWs, ja, das sind schon, also selbstmörderisch. Wir wissen schon, dass schon Hochwasser, Tsunami von 20 Metern oder manchmal 30 Metern, solche Tsunamis oder Hochwasser gab es ja in der Geschichte, in der japanischen Geschichte. Deshalb ist es selbstmörderisch, dass man in Japan solche also AKWs gebaut hat.
Und wie haben Sie dann das Katastrophen- und Krisenmanagement von TEPCO und der Regierung wahrgenommen? Wie bewerten Sie das?
TEPCO sagt, unser Superbau in Japan ist nur 10% von Tschernobyl. Ja, aber das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. Ja, also die ehrlichen Wissenschaftler sagen jetzt, unser Superbau in Japan ist quantitativ, ja, also Radioaktivität, quantitativ fünfmal schlimmer als Tschernobyl. Auch in Tokio zum Beispiel, ich wohne in Tokio, auch in Tokio gibt es Hotspots, also hochradioaktive Plätze. Sowas gibt es oft, auch in Tokio. Und deshalb also Massenevakuierung zum Beispiel aus der Fukushima-Präfektur ist eigentlich nötig, glaube ich. Also das sagen auch viele kritische Wissenschaftler. Aber die japanische Regierung erkennt das Recht auf Evakuierung nicht an. Im Gegenteil. Die Regierung sagt, der Supergau ist schon unter Kontrolle. Man kann zurückkehren. Also in der Heimat, also in die betroffenen Gebieten. Aber das ist sehr, sehr gefährlich. Die Situation in Japan ist also schlimmer als Tschernobyl. Das ist eine Tatsache.
Können Sie uns einen kurzen Überblick geben zu den Folgen für die Bevölkerung durch die nukleare Katastrophe, also jetzt ein Jahr danach?
Durch die Katastrophe vom 11. März gab es ca. 20.000 Toten und Vermisste insgesamt, also unmittelbar gestorben und vermisst. Aber Folgen der Radioaktivität kommen erst später. Schon haben wir so mehrere Fälle bei den Kindern, Schilddrüsenkrebs oder solche Gefahr, ja, haben wir also schon festgestellt. Oder Durchfall, Darm, ne? Durchfall oder sowas, also solche radioaktiv bedingte, also Symptome, können wir feststellen. Aber die regierungsfreundliche Ärzte, Wissenschaftler sagen, nein, nein, das hat mit der Radioaktivität überhaupt nichts zu tun. So was sagen sie? Das schlimmste Fall ist zum Beispiel also Shunichi Yamashita. Sie kennen vielleicht diesen Namen. Shunichi Yamashita ist also nämlich Vizepräsident der Fukushima Medical University. Und was sagt dieser Mann, also dieser also sogenannte Professor? Er sagt zum Beispiel, Strahlendosen von bis zu 100 Millisievert pro Jahr sind unbedenklich. Oder Lächeln kann die Schäden der Radioaktivität drastisch vermindern. Also bitte lächeln, kein Problem. Oder die Aufnahme von radioaktiven Stoffen in den Körper, also wissenschaftlich die innere Strahlung, ist nicht gesundheitsgefährdend. Dieser Mann sagte sowas und das ist nämlich die Grundposition von TEPCO und der jetzigen Regierung.
Wie sieht denn im Augenblick der Kurs der jetzigen Regierung aus in Sachen Atomkraft?
Ja, die Regierung hat also Mitte Dezember gesagt, der Supergau sei vorbei, die sogenannte kalte Abschaltung sei schon erreicht. Deshalb kann man und muss man an die Wiederinbetriebnahme und Export der AKWs denken. Und das ist die also unerschütterliche Politik der Regierung und der Finanzwelt. Hinter der Regierung, also steckt die Atommafia, also Finanzwelt.
Es gibt ja sogar, so viel ich weiß, in Japan ein Wort dafür, Atomdorf, was einfach ein korruptes Netzwerk aus Atomindustrie, Politik, Aufsichtsbehörden und Wissenschaft meint. Ist es denn nach wie vor so aktiv und bestimmt die Politik?
Ja, sicher. Also Atomdorf, das ist also eine direkte Übersetzung, ne? Also Atommafia, also ihr Wort, also ihr deutsches Wort ist vielleicht also Atommafia, aber das macht nichts. Also diese, also Finanzwelt oder Regierung und regierungsfreundliche Wissenschaftler, Professoren, Ärzte und Massmedien, ja, dieser Komplex ist immer noch sehr stark und immer noch sehr, sehr einflussreich in Japan. Und diese Atommafia müssen wir brechen, also letzten Endes müssen wir also brechen. Das muss man machen.
Sie fordern ja einen kompletten Ausstieg aus der atomaren...
Also unsere Losung ist, alle AKWs abschalten und rückbauen, sofort. Für eine Welt ohne AKWs und Kernwaffen. Das ist unsere also grundlegende Position.
Wir bleiben beim Thema, schauen jedoch nach Deutschland. Hier gab es in vielen Städten Demonstrationen, um an Fukushima zu erinnern. Und daran, dass AKWs in Deutschland möglichst schnell stillgelegt werden sollen. Eine Demonstration zum Beispiel fand in Gundremmingen in Bayern statt. 4.000 bis 5.000 Menschen waren dort vor Ort. Hier in Gundremmingen stehen Siedewasserreaktoren. Diese zwei Siedewasserreaktoren werden mit MOX-Brennelementen betrieben. Sehr veraltet und baugleich mit Fukushima. Tim Thaler von Coloradio Dresden sprach mit Tom aus Gundremmingen über die Demo und weiteren Aktivitäten am Standort Gundremmingen. Doch zuerst einmal, was befindet sich in Gundremmingen dann alles?
Also das Abklingbecken ist natürlich so, das wissen wahrscheinlich die meisten Menschen in Deutschland nicht, dass wir insgesamt, wenn man alles zusammennimmt, im stark radioaktiven Material, haben wir den meisten Atommüll in ganz Deutschland hier in Gundremmingen. Es ist auch so, dass das Abklingbecken außerhalb des sogenannten Containments ist, also außerhalb des Reaktorsicherheitsbereichs. Da sind ein ganzen Haufen Brennelemente drin. Und wir haben das oberirdische Zwischenlager mit den Kastoren. Also es ist eine massive Ansammlung an hochradioaktivem Müll bei uns in Gundremmingen.
Das Zwischenlager muss ich mir bestimmt so vorstellen wie die Zwischenlager in Ahaus in Gorleben, also Kartoffelscheunen.
Ja, das sind ein paar. Das ist eine bessere, ich sage immer spaßeshalber, das ist eine bessere Getränkehalle, wo dann die Kastoren halt oberirdisch gelagert werden, wo eine Entlüftung da ist. Und jetzt bauen sie ja an den Längsseiten dieser Getränkehalle irgendwelche Schutzmauern, wollen sie da errichten und da halten sie sich auch sehr bedeckt, was der Hintergrund sein soll.
In der Zone habe ich mal gehört, Tschernobyl-Strahlung hält an der Mauer an. Vielleicht haben sie sich sowas dabei gedacht.
Ja, da müssten sie es ganz umbauen oder sie müssten einen Sarkophag errichten. Aber genau das machen sie ja nicht. Die sogenannten kurzen Seiten dieser Halle bleiben nicht ummauert und oben auf dem Dach wird auch kein Sarkophag draufkommen, sodass es eigentlich ja rätselhaft für uns ist, was das bringen soll im Endeffekt.
Die Bürgschaft ist natürlich, die profitiert natürlich teilweise von Gundremmingen durch die Steuern. Wie sieht es aus in der Bürgschaft bei euch? Sind die für das AKW indirekt oder direkt? Und wie halten die sich denn überhaupt?
Also Gundremminger Bürgerinnen und Bürger zu einer klaren Aussage zu bekommen, die dann sagen, bin dagegen, bin dafür, ist ganz, ganz schwierig. Das Rathaus ist ein Monument, die Schule ist ein Monument. Hinter dem Rathaus kommt ein großes Kulturzentrum. Und das hätte sich Gundremmingen alles nicht leisten können, wenn sie nicht diese Einnahmen gehabt hätten über das AKW dort.
Jetzt weiter in der Bürgschaft, also könnt ihr da Druck aufüben, dass vielleicht mal sich, also in Gronau, ich spreche öfters mit den Udo Buchholz, die tun gerade Druck aufbauen, dass die Bürgschaft keine Atomfinanzen mehr nimmt, oder wie sieht das bei euch aus?
Also es ist natürlich auf der einen Seite sehr schwierig, weil dieses Social Sponsoring, neudeutscher Begriff dafür, dass sie halt Kohle auf den Tisch legen und Computer bekommen, Schulen bekommen dann neue Computer, Heime für behinderte Menschen in dem Landkreis werden bewusst gesponsert, damit da Ferienmaßnahmen gemacht werden können und. Also Natürlich versuchen wir immer wieder nachhaltig zu informieren. Wir legen auch Flugblätter auf, wo dann über Gundremmingen die harten Faktoren zusammengefasst sind. Man darf ja nicht vergessen, es gibt ja diese Kinderkrebsstudie auch für den Landkreis Dillingen, wo aus unserer Sicht deutlich nachgewiesen wurde, dass die Leukämierate ums AKW wesentlich höher ist als der Bundesdurchschnitt. Und einige Menschen kommen dadurch natürlich schon ins Nachdenken. Die werden allerdings nett, wenn sie als Organisation, wenn du jemanden ansprichst, ist es schwierig. Wenn du das Individuum ansprichst und sagst, so und so sind die Fakten, diejenigen machen dann schon ihren persönlichen Atomausstieg und machen dann zum Beispiel bei Stromanbieterwechsel mit, gehen zu Ökostromanbietern und verlassen dann das Konzert der großen vier Stromanbieter in Deutschland. Und das ist dann, sind zwar kleine Schritte, die wir da unternehmen können, aber je mehr da mitmachen, desto erfolgreicher wird das Ganze, ist klar.
Nun zu einem ganz anderen Thema, Kolumbien und die Gewerkschaften. Vielen ist inzwischen bekannt, dass es in Kolumbien als Gewerkschafter lebensgefährlich sein kann. Kolumbien ist eines der gefährlichsten Länder für Gewerkschafter. Das geht aus einem Bericht des Internationalen Gewerkschaftsbundes hervor, der 2010 veröffentlicht wurde. Demnach wurden im Jahr 2009 48 Gewerkschafter in Kolumbien umgebracht. Und immer wieder fällt in diesem Zusammenhang Nestlé. Und nun wurde in der vergangenen Woche in der Schweiz gegen die Nestlé AG Strafanzeige eingereicht. Nestlé soll mitverantwortlich sein für die Ermordung des kolumbianischen Gewerkschafters Luciano Romero im Jahr 2005. Die Menschenrechtsorganisation ECCHR hat die Anzeige gemeinsam mit der kolumbischen Nahrungsmittelgewerkschaft eingereicht, um die gesamte Situation noch einmal in die Medien zu bringen. Am Telefon begrüßt Radio Korax aus Halle Claudia Müller-Hoff vom ECCHR.
Luciano Romero ist ein Mann gewesen, der im Nordosten Kolumbiens in Valledupar mit seiner Familie gelebt hat. Er war seit Anfang der 90er Jahre als Arbeiter tätig bei der Sicolac. Und die Sicolac ist eine Tochterfirma damals gewesen von der Nestle AG. Und er hat sich im Laufe seiner Arbeitstätigkeit relativ bald dann der örtlichen Gewerkschaftsvertretung angeschlossen, Sinal Trainal, so heißt die Lebensmittelgewerkschaft in Kolumbien. Er hat sich dann innerhalb der Gewerkschaft sozusagen hochgearbeitet zum Gewerkschaftsführer in der Region und hat als solcher ganz wesentliche Rollen übernommen in Schlüsselmomenten der Geschichte der Gewerkschaft vor Ort, nämlich zum Beispiel in Arbeitskämpfen, die 2002 oder in Arbeitsverhandlungen, die 2002 sehr kontrovers mit dem Unternehmen Sicolac geführt worden sind. Und immer parallel zu solchen Schlüsselmomenten der Arbeitsverhandlungen hat er auch Todesdrohungen bekommen von Paramilitärs, die nämlich diese Region dort um Valledupar im Departement César bis heute eigentlich noch kontrollieren.
Das Ganze ist gemündet tatsächlich in dem Mord an Luciano Romero. Weiß man über die Umstände Bescheid, unter denen er umgekommen ist?
Sie meinen jetzt, wer die unmittelbaren Täter waren? Ja, das hat man ermittelt und die sind auch verurteilt worden. Er ist von Paramilitärs zunächst entführt worden, dann gefoltert und dann umgebracht worden. Die unmittelbaren Täter sind auch verurteilt worden von einem kolumbianischen Gericht. Und der Richter in dem Urteil hat der Staatsanwaltschaft aufgetragen, die Auftraggeber und Nutznießer dieses Verbrechens zu ermitteln. Und daraufhin hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen eingeleitet gegen höherrangige Paramilitärs und auch gegen Mitglieder des Geheimdienstes des DAS. Außerdem haben sie förmlich Ermittlungen eingeleitet gegen Mitarbeiter der Sicolac, der Tochterfirma. Diese Ermittlungen sind allerdings seitdem nicht vorangeschritten.
Jetzt ist es ja erstmal schon immerhin ein Schritt mehr als bei vielen anderen Gewerkschaftlern, die dasselbe Schicksal erfahren haben wie Luciano Romero, nämlich dass es schon immerhin eine strafrechtliche, zumindest annähernde Aufarbeitung gab in Kolumbien. Nichtsdestotrotz gab es die Initiative jetzt, Nestlé beziehungsweise auch diesen Fall nochmal in die Öffentlichkeit zu bringen und auch Nestlé, also die, wie sagt man, Muttergesellschaft der Sicolac vor Gericht zu bringen. Wie hat sich denn Nestlé mitschuldig gemacht oder warum gibt es jetzt diese Anzeige gegen das Unternehmen?
Die Anzeige gibt es deswegen, weil natürlich die Paramilitärs, die verurteilt worden sind, nicht aus eigenem Antrieb gehandelt haben. Ja, die haben auf Auftrag gehandelt und die Frage ist, welche Interessen stehen dahinter? Der Fall steht ja für viele, viele andere Fälle, die noch unaufgeklärt sind. Also das war so die Hauptmotivation, sich mit dem Fall nochmal zu beschäftigen, um die Täter hinter den Tätern sozusagen zu ermitteln. In welcher Form machen wir die Nestle AG und einige der führenden Direktoren in der Nestle AG verantwortlich? Wir gehen davon aus, und so argumentieren wir in der Strafanzeige, dass sie sich mitverantwortlich gemacht haben. Also sie haben sich nicht verantwortlich gemacht für das Verhalten der Tochterfirma zum Beispiel, sondern für ihr eigenes Verhalten, nämlich weil sie unterlassen haben, Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder zu veranlassen für Luciano Romero. Es war nämlich so, dass er ja in der Region lange Jahre gearbeitet hat und lange Jahre gefährdet war, wie auch seine Gewerkschaftskollegen. Das hatte die Gewerkschaft der Nestle AG und den Direktoren, um die es hier geht, auch mehrfach schriftlich und direkt mitgeteilt, nicht nur Gewerkschaft, sondern auch viele Nichtregierungsorganisationen in der Schweiz. Es war also eine Situation, die der Nestle AG bekannt war. Ebenso wie auch die Tatsache, dass diese Gefährdung zurückzuführen war, unter anderem auch darauf, dass in der Tochterfirma Sicolac in Kolumbien Gefährdungsmomente gesetzt worden sind. Von dort aus hat die lokale Geschäftsleitung Luciano Romero mehrfach verleumdet. Sie hat behauptet, er sei Guerillero. Das ist natürlich in einer Situation eines bewaffneten Konfliktes, wo Paramilitärs und Guerilleros sich bekämpfen, eine ganz unmittelbare Lebensgefährdung. Und ähnliche Gefährdungsmomente sind gesetzt worden seitens der Geschäftsleitung der Tochterfirma Sicolac. Auch das war der Nestle AG bekannt gegeben worden und trotzdem haben die Direktoren und die Nestle AG selber nicht dafür gesorgt, dass er geschützt wird.
Wie begegnen denn Nestle AG jetzt den Vorwürfen?
Ja, im allerersten Moment hat sie, also wir wissen das nur aus der Presse, auch aus der Tagespresse, im allerersten Moment hat sie zunächst mal gesagt, das sei eine von vielen Anzeigen oder Beschwerden, die seitens der Gewerkschaft immer wieder gegen sie vorgebracht würden und die sich niemals bestätigt hätten. Das ist nicht ganz richtig, weil hier der Vorwurf in dieser Strafanzeige ein ganz anderer ist als der, der in bisherigen Beschwerden gekommen ist. Ansonsten hat die Nestle AG bisher nur gesagt, dass sie sich entschieden verteidigen möchte gegen diese Strafanzeige und das begrüßen wir natürlich, denn das bedeutet, dass wir dann in ein inhaltliches Gespräch eintreten können darüber, was für Verhalten als straffällig anzusehen ist und welches nicht.
Aus Ihrer Sicht, welche Bedeutung hat denn diese Strafanzeige gegen Nestle jetzt für die Situation der Gewerkschaftsarbeit auch in Kolumbien, mal ganz unabhängig davon, ob die jetzt erfolgreich ist oder nicht?
Ja, das ist richtig. Wir haben die Anzeige betrieben, wohl wissend, dass die Chancen, die mit dieser Anzeige Erfolg zu haben, nicht unbedingt überwiegen. Wir halten die Anzeige wichtig, denn wir denken, es ist ein Präzedenzfall. Es ist ein Präzedenzfall, weil erstmals die Problematik der systematischen Gewerkschafterverfolgung in Kolumbien überhaupt im Wege einer Strafanzeige an ein Mutterunternehmen herangetragen wird. Und es ist auch deswegen ein Präzedenzfall, weil hier zum ersten Mal ein Artikel im Schweizer Strafgesetz zur Anwendung kommt, der schon seit 9 Jahren existiert, noch nie angewendet wurde und der Unternehmen als juristische Personen strafbar macht. Das gibt es in Deutschland nicht, das gibt es in vielen Ländern auch nicht. Die Wirkung auf die Gewerkschaft, hoffen wir, und das bestätigen uns im Moment auch die Gewerkschaftler, ist so, dass sie sich dadurch unterstützt fühlen. Auch unabhängig vom Ausgang der Anzeige finden sie es wichtig, dass ihr Thema, die Verfolgung von Gewerkschaftlern und die Unmöglichkeit, Gewerkschaftsarbeit in Freiheit und Sicherheit in Kolumbien zu leisten, dass dieses Thema nochmal international bekannt wird. Und zwar im Wege einer Strafanzeige, das natürlich ganz mit einem ganz anderen Nachdruck nochmal in die europäische Öffentlichkeit und auch an Nestle und andere Unternehmen herangetragen wird, die sich jetzt hoffentlich überlegen, hoppla, wie müssen wir uns verhalten, um künftig das Risiko, solchen Strafanzeigen ausgesetzt zu sein, zu vermeiden.
Die Anzeige liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft und diese muss erst einmal entscheiden, ob sie die 100 Seiten starke Anzeige annimmt und dann ermittelt, sowohl in der Schweiz als auch in Kolumbien. Und sie muss dann darüber entscheiden, ob sie Anklage erhebt oder nicht. Kommen wir zu Syrien. Lang bestand die Hoffnung, dass die syrische Protestbewegung einen Umsturz friedlich herbeiführt. Diese Hoffnung hat sich mittlerweile zerschlagen. Ein Jahr nach dem Beginn der Proteste driftet Syrien in einen Bürgerkrieg. Wie lange kann sich das Regime von Bashir al-Assad noch halten? Und wie gehen die Exilsyrier und Syrierinnen in der Schweiz mit der Situation in ihrem Herkunftsland um? Diesen Fragen widmete sich Radio Rabe aus Bern im Gespräch mit zwei Exilsyriern.
Firas Savile ist Immobilienhändler und lebt seit 34 Jahren in der Schweiz. Bitar Mustafa ist vor 22 Jahren in die Schweiz gekommen. Er ist Rier und lebt in Bern. Beide sind sie ursprünglich aus Syrien, haben Verwandte dort und verfolgen angespannt die Ereignisse in ihrem Heimatland. Beide sind sie davon überzeugt, dass das Regime von Bashir al-Assad früher oder später einknicken wird. Bitar Mustafa:
Es gibt schon die Hoffnung, dass er geht. Dieses Jahr oder nächstes Jahr, aber ich glaube, so lange bleibt er auch nicht. Ich denke, bis maximal Ende dieses Jahr.
Das Regime ist schon stark, sagen wir mal militärisch, aber ich meine, irgendwann geht dem auch die Puste aus. Ne? Die können nicht ewig da bleiben. Wenn das Volk sie nicht möchte, dann gibt es kein Zurück mehr.
Sagt Firas Savile. Die beiden Syrer setzen ihre Hoffnungen ganz auf die syrische Demokratiebewegung. Ein direktes Eingreifen der NATO lehnen sie entschieden ab. Und auch den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft, den Vermittlungsversuchen der Arabischen Liga und den Vereinten Nationen UNO können sie wenig abgewinnen. Firas Avile findet deutliche Worte.
In Bezug auf den internationalen Druck, das ist lächerlich. Also es wird nichts gemacht, es ist nur Theater. Weil die ganzen Regierungen, die geben dem noch Zeit. Also was heißt, sie geben ihm Zeit? Mach weiter, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Man soll Druck ausüben, das als Mittel verwenden, aber ich glaube an das ganze UNO-Geflecht überhaupt nicht. Die UNO will Demokratie, aber sie selbst ist eigentlich eine diktatorische Organisation mit dem Vetorecht, ne, hat man das schnell gesehen. Das ist eine Organisation, sagen wir mal so, mit Doppelmoral.
Seit Monaten versucht der UNO-Sicherheitsrat, eine Resolution zu verabschieden, um das Blutvergießen in Syrien zu verurteilen. Die Vetomächte Russland und China aber sperren sich gegen sämtliche Versuche des UNO-Sicherheitsrates und pochen weiterhin auf Verhandlungen.
Die syrische Regierung wird natürlich von solchen Regierungen auch unterstützt, ne? Wie die von Russland. Und China, das ist ein Mehrvölkerstaat auch. Und wenn es einmal einen Aufstand gibt, dann sieht es auch für die chinesische Regierung nicht gut aus. Deswegen unterstützen sie einfach Syrien, damit sie sagen, so ist es richtig, ne?
Ganz im Gegensatz zu Russland und China hat der nördliche Nachbar von Syrien, die Türkei, das Assad-Regime schon sehr früh und sehr deutlich verurteilt. Die Türkei hat die Grenzen für die syrischen Flüchtlinge geöffnet und lässt die sogenannte Freie Syrische Armee auf ihrem Gebiet operieren. Aber auch Saudi-Arabien unterstützt die syrische Oppositionsbewegung. Diese Unterstützung aber basiere nicht auf Solidarität mit der Demokratiebewegung, sondern sei reines Machtkalkül, meint Firas Savile.
Gut, es gibt hier die Frage Schiiten-Sunniten. Ne? Saudi-Arabien ist gegen Schiiten. Die Achse Persien, Irak, Syrien, Libanon, die wird dann einfach stärker. Ne? Und deswegen ist Saudi-Arabien dagegen. Aber es hat mit dem, sagen wir mal, mit der Revolution Ahnung für sich so direkt nichts zu tun. Sondern das sind persönliche Interessen und die sind pro Revolution angeblich, weil sie wollen dem Volk sagen, dem saudischen Volk, wir sind gerecht, wir sind nur auf der richtigen Seite. Das ist alles. Also ich habe aber kein Vertrauen, sagen wir mal so.
Und die Revolution in Syrien am Anfang war nicht gegen Schiiten oder Alawiten. Der Volk hat gesagt, wir wollen Freiheit. Das hat nichts zu tun mit den Schiiten, Sunniten, Alawiten, Kurden, Araber. Es gibt auch in Syrien Alawiten, die sind Gegner auch gegen den Präsidenten. Es gibt Schiiten, die gegen den Präsidenten. Es ist nicht Religion oder nicht. Das ging einfach um Freiheit.
Sagt Bitar Mustafa. Diese Freiheit zu erlangen, versuchen die Syrer und Syrerinnen seit bald einem Jahr. Dabei mussten sie laut UNO-Angaben über 1500 Tote beklagen, darunter viele Frauen und Kinder. Zehntausende wurden vertrieben und mehrere tausend Oppositionelle wurden verhaftet.
Und das war's auch schon wieder von der halben Stunde ZIP FM. Morgen gibt's wieder ZIP FM, entweder in eurem Lieblingsradio oder auf www.zip-fm.net. Durch die Sendung führte Radio Dreieckland aus Freiburg. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.